Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie den letzten Slot des heutigen Linux-Tages noch mitnehmen. Mein Name ist Chris Schläger. Ich bin zum einen der Geschäftsführer der Amazon Development Center GmbH. Das ist die Firma von Amazon, die in Deutschland alle Softwareentwickler anstellt. Und zum anderen bin ich der Direktor der Kernel- und Operating System-Entwicklung. In der Funktion bin ich verantwortlich für das Entwickeln der EC2-Instanzen. Was das ist, sage ich gleich noch mal im Detail. Und auch Amazon Linux, das ist unsere Linux-Variante, die wir sowohl unseren Kunden zur Verfügung stellen, als auch als Betriebssystem auf unseren Servern verwenden. Ich selber wohne in Dresden, wo auch das Engineering Office ist, das sich speziell um EC2-Instanzen und Amazon Linux kümmert. Wir haben vor 2 Jahren angefangen. Ja, heute möchte ich ein bisschen über Cloud Computing reden und was das genau ist, was wir darunter verstehen und warum man Cloud Computing mehr und mehr im Einsatz hat heute. Mal kurze Frage hier per Handzeichen. Wer hat schon mal Amazon Cloud benutzt? Wer? Oh ja, gut, die Hälfte würde ich fast sagen. Okay, schön. Und ich nehme an, die anderen sind hier, weil sie es gerne mal kennenlernen möchten. Gut. Von denen, die jetzt nicht aufgezeigt haben, wer benutzt, hat schon mal eine andere Cloud benutzt? Okay, nicht so viele. Okay, nur gut. Dann schauen wir mal. Bevor ich da hingehe, müssen wir so ein bisschen noch definieren, was Cloud Computing ist. Der Name ist ja doch etwas ja, verwirrend, sage ich mal. Wenn man so einen Service im Internet betreibt, dann ja, möchte man, dass der eigentlich immer verfügbar ist, stabil ist und zuverlässig arbeitet. Alles das, was man mit Wolken nicht unbedingt verbindet, glaube ich. Da ist also schon so der erste Verwirrungsfaktor. Dann, Amazon kann man wohl sagen, ist wohl der größte, zumindest einer der ältesten Cloud-Provider auf dem Markt. Und viele kennen Amazon eigentlich eher, weil man da viele Dinge im Internet bestellen kann, die dann in kleinen Kisten irgendwann von dem Postboten gebracht werden. Was viele nicht wissen, ist, dass wir tatsächlich ein mittlerweile nicht unerhebliches Geschäft im Bereich Cloud Computing aufgebaut haben. Angefangen haben wir aber tatsächlich als ja, Online-Retailer, wie man so schön sagt, also als Webshop. Als Jeff Bezos die Firma gegründet hat, hat er relativ schnell 2 Probleme gehabt. Also er hatte diese Idee, ich weiß nicht, wer Jeff Bezos, der CEO von Amazon, schon mal kennengelernt hat in irgendeiner Form in den Medien, war eigentlich an der Wall Street in New York tätig und hatte irgendwann genug davon und wollte dieses Internet-Ding jetzt mal machen. Und hat er sich überlegt, ja, Dinge übers Internet zu verkaufen, wäre eine gute Idee. War aber jetzt nicht so der gottgegebene IT-Experte. Und hat sich dann halt dann mit diesen Dingen zwangsläufig auseinandersetzen müssen. Und da waren im Wesentlichen 2 große Probleme, auf die er gestoßen ist. Zum einen, wenn man so einen Webshop, wir reden jetzt von dem Jahr 1994, aufmachen möchte, dann ja, musste man sich überlegen, wie viele Kunden hat man denn so? Also wie viel Traffic habe ich auf der Webseite? Und wie viel ist das maximal? Also was ist so der Worst Case? Weil das, was so ein Webshop eigentlich auszeichnet, damit er von den Kunden akzeptiert wird, ist, dass er immer schnell ist. Wenn ich Ladezeiten von mehr als einer halben Sekunde pro Seite habe, dann hört der Spaß für den Kunden sehr schnell auf. Das will man vermeiden. Das kann man ganz einfach vermeiden, indem man halt seine Infrastruktur so dimensioniert, dass egal wie viele Kunden gleichzeitig auf diesen Webshop zugreifen, es immer schnell antwortet. So, das heißt, man muss sich überlegen, was ist so der Worst Case? Und ja, im Retail-Geschäft stellt man dann schnell fest, der Worst Case ist meistens die Weihnachtszeit. Da ist es nicht unüblich, dass man ungefähr 3-mal so viel verkauft wie im Rest des Jahres. Zusätzlich kommen dann noch Schwankungen für andere saisonale Einflüsse und auch ganz schlicht und ergreifend die Tageszeit. Auch wenn das Internet oder der Webshop 24 Stunden zur Verfügung steht, ist es trotzdem noch so, dass irgendwann nach Mitternacht die Zahl der Einkäufe doch irgendwann einbricht. Die Infrastruktur muss ich aber immer für den Worst Case provisionieren. Und der Rest der Zeit und in dem Fall der Worst Case des Jahres, ne, weil so eine Infrastruktur hält ja nun 2, 3, 4 Jahre. Das heißt, also ich muss sie für diesen Zeitraum entsprechend auslegen. Und damit man auf der sicheren Seite ist, muss man ja eigentlich immer noch ein bisschen drauflegen, weil man muss ja eine Vorhersage für typischerweise einen Zeitraum von mehreren Jahren machen. Also beim Startup eine nicht unerhebliche Herausforderung. Das war also ein Problem. Und das andere Problem war schlicht und einfach, dass es sehr viel Zeit für ihn in Anspruch genommen hat und nicht nur für ihn, also er hatte dann auch sehr schnell Leute, die ihm geholfen haben. Er musste sich mit, wie baut man einen Server, wie kriege ich den ans Internet, wie konfiguriere ich den, wie manage ich den, wie halte ich den sicher beschäftigen. Alles Themen, die eigentlich nicht zum Kernbusiness eines Retailers gehören. Das heißt, es hat viel Zeit gefressen. Und die Erkenntnis, die er eigentlich daraus gewonnen hatte, war, zum einen ist es blöd, wenn man etwa 2/3 seiner Infrastruktur einen Großteil des Jahres rumstehen hat und nichts damit tun kann. Und zum anderen, dieser Weg ins Internet ist eigentlich für Normalsterbliche sehr schwer. Und da kam eigentlich dann diese Idee, okay, wie wäre es, wenn wir neben dem Webshop noch einen Dienst aufbauen, der es erlaubt, anderen Leuten Services im Internet anzubieten, aller Art. Und dann nehmen wir einfach unsere Reservekapazität, die wir dann nicht brauchen, und verkaufen die, sodass ich also da dann entsprechend Nutzen ziehen kann, beziehungsweise zumindest das Zeug nicht einfach dumm rumstehen habe und kein Geld mitverdienen kann. Ja, und das war der Weg in die Cloud. Also so, ich sag mal, einfach kam man dann vom Webshop in den Bereich Cloud Computing. Vor genau 9, oder fast genau 9 Jahren, das ist jetzt eine Woche her, wurde der erste Amazon Web Service Dienst gestartet, S3. S3 steht für Simple Storage Service. War einfach ein Dienst, der es erlaubt, sogenannte Blobs oder Objekte in unserer Infrastruktur zu speichern und bei Bedarf wieder rauszuholen. Das klingt jetzt erstmal trivial, war aber ein wichtiger Baustein. Ein wichtiger Baustein wofür? Nämlich für das, was man heutzutage als Cloud Computing kennt. Storage ist sicherlich ein sehr wichtiger Teil, aber der alleine macht noch nicht wirklich glücklich. Man kommt sehr schnell dazu, dass man dann auch in irgendeiner Form Rechte-Management anbieten muss, also Security-Services, Audit-Services etc. Das war dann so die nächste Komponente. Und damit das wirklich sinnvoll nutzbar war, kamen dann noch 2 weitere hinzu, nämlich Compute, das, was wir jetzt als Elastic Cloud Computing oder EC2 bezeichnen, und Networking. Networking klingt jetzt erstmal offensichtlich. Eine Cloud muss irgendwie ans Internet angeschlossen werden, sonst kann man sie nie nutzen. Der Teil ist aber da, wo sich die Spreu vom Weizen im Cloud Computing trennt. Die Networking-Geschichte richtig hinzubekommen, ist eine der kompliziertesten Teile des Cloud Computings. Jeder, der schon mal versucht hat, eine eigene Cloud aufzubauen, weiß, dass Storage, kriegt man irgendwie hin. Compute, ist ein bisschen kompliziert, kriegt man aber auch hin. Aber im Networking, da fängt es an, echt haarig zu werden. Weil da kommen dann Themen wie virtuelle Netze dazu, Firewalls, DOS-Protections und andere Dinge, die einem so als erstes nicht unbedingt offensichtlich erscheinen. Trotzdem, wenn man die 4 Basisbausteine hat, hat man schon mal die Grundlage einer Cloud zusammengebaut. Unten haben wir noch diese Infrastrukturzeile, da komme ich gleich nochmal in einer anderen Folie dazu, was da genau hintersteckt, weil das ist auch ein kritischer Teil, ist aber etwas orthogonal zu dem. So, das ist das, was man hier sieht, was viele Leute jetzt im Moment so als Cloud kennen. Ja, ich muss rechnen können, ich habe irgendwo Daten gespeichert und die sind dann auch noch vernetzt, die ganzen Rechner. Das ist aber eigentlich mittlerweile nur ein Bruchteil von dem, was die Amazon Web Services Cloud ausmacht. Auf dem Storage-Teil aufbauend will man natürlich nicht nur einfache Objekte oder Binary Blobs oder Dateien speichern und wieder rausholen. Das ist sicherlich ein wichtiger Teil, aber es gibt eine ganze Reihe andere von Storage-Formen, die man auch den Kunden zur Verfügung stellen kann. Also das Betreiben von Datenbanken, relationalen Datenbanken gibt es bei uns als RDS oder Relational Database Service. In den letzten Jahren sehr modern geworden ist NoSQL-Datenbanken, da haben wir die DynamoDB und diverse andere Dinge, wie auch die Caching-Technik zum Beispiel. Das Administrieren dieser Datenbanken wird einem weitestgehend wieder abgenommen, wenn man diese Services betreibt. Das heißt, man muss also nur relativ grundlegende Kenntnisse von Datenbanken haben. Alles andere wird bei uns in der Cloud zur Verfügung gestellt. So, wenn man das hat, dann kommt eigentlich der nächste offensichtliche Teil. Ich will ja die Daten nicht nur speichern, sondern ich will sie auch in irgendeiner Form analysieren. Und da wird es dann schon wieder einen Schritt aufwendiger. Big Data ist so ein Stichwort. Sie wollen Elastic MapReduce Algorithmen haben, um Dinge zu finden. Oder eventuell auch Realtime-Analysen machen. Mit Kinesis haben wir vor, ich glaube, etwas mehr als einem Jahr einen neuen Dienst gelauncht, der in Echtzeit Billionen von Put-Operationen auswerten kann und darauf Aktionen triggern kann. Das ist zum Beispiel für große Log-Auswertungsinstallationen unheimlich hilfreich. Oder auch andere Echtzeitdaten, die reinkommen, Börsendaten etc. Überall da, wo man also in Echtzeit einen großen Strom von Daten hat, den man auswerten möchte, ist Kinesis sehr gut. Im Data Warehouse-Bereich haben wir Redshift. Das ist der Bereich, der am schnellsten wächst innerhalb von Amazon Web Services. Da waren wir auch etwas erstaunt. Die Tatsache, dass das Aufsetzen eines Data Warehouses ein riesiger Aufwand ist. Also da muss man schnell mal auch, wenn man das traditionell macht, Größenordnung mehrere hunderttausend Euro in die Hand nehmen, um überhaupt anfangen zu können. Dann muss man sehr viel Know-how haben. Und den ganzen Prozess haben wir auf im Prinzip wenige Minuten reduziert. Also innerhalb von Amazon Web Services kann man einmal auf einen Knopf klicken und schon hat man ein komplettes Redshift-Cluster hochgefahren. Nicht ganz billig, aber wer es braucht, kommt sehr schnell damit dann zu Rande. Ja, das nächste, was man braucht, sind Services. Eine Webseite ist heute nicht mehr statisch. Sie haben also in der Regel alle möglichen Backend-Services. Die Seite wird dynamisch generiert und wenn Sie Aktionen triggern, dann muss irgendwas passieren, das muss koordiniert werden. Das heißt, Sie haben also den Bedarf für irgendwelche Queuing-Services, wie SQS das ist, oder Orchestration-Engines, die Ihren Workflow dann managen. Upstreaming ist ein Service, den wir haben, um im Prinzip ein komplettes Fenster zu streamen zum Kunden. Unser Transcoding-Service wird auch mittlerweile sehr heftig genutzt. Sie haben eine ganze Reihe von Ausgabegeräten, die alle unterschiedliche Auflösungen haben. Ihr multimediales Eingabeformat ist aber normalerweise in einem Format gespeichert und Sie müssen es dann umwandeln, um es wieder an die verschiedenen Clients optimal streamen zu können. Dafür haben wir extra einen Service, der das für Sie übernehmen kann. Ja, suchen, klar, das ist auch eine der Grundfunktionen. Das ist keine vollständige Liste hier bei beidem. Ich wollte nur mal einen Einblick geben, was mittlerweile eigentlich zu einem Cloud-Service gehört, wenn man diesen Anspruch hat, okay, ich möchte dem Kunden so viel wie möglich von komplexen Themen im IT-Bereich abnehmen, damit der Kunde sich und seine Zeit, sein Geld auf das konzentrieren kann, was eigentlich sein Businessmodell ist. Da, wo der Kunde es schafft, diesen Wettbewerbsvorteil zu errichten. Ein Webshop, der geht, ist so die Basiseinstellung, wenn man einen Webshop betreiben will. Dass die Server schnell, zuverlässig und hoch verfügbar sein müssen, das ist die Basis. Da kann man halt keinen Blumentopf mehr mitgewinnen. Aber wie ich dann meine Produkte präsentiere, welches Businessmodell, welche Businessprozesse ich darum entwickle, das ist eigentlich das, was mir den Wettbewerbsvorteil ausmacht. Und da will ich meine Zeit normalerweise verbringen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht die Menge, wo ausschließlich ITler sitzen, die ihre Lebensaufgabe da sehen, komplexe IT-Organisationen oder Strukturen aufzubauen. Das ist ein etwas anderer Fokus. Das ist nicht der Kernmarkt, den wir hier adressieren möchten. Amazon Web Services ist hauptsächlich gedacht für Firmen, die halt von der IT-Seite weniger Ahnung haben und sich mit ihrer Zeit und ihrem Geld auf Dinge konzentrieren möchten, die ihr eigentliches Kerngeschäft betreffen. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. In den letzten Jahren ist auch der Bereich Container sehr hip geworden. Da haben wir vor 4 Monaten, glaube ich, war es, der Reinvent, unsere Hauskonferenz, den Elastic Container Service gelauncht. Container sind sowas Ähnliches wie virtuelle Maschinen. Da entsteht eine Menge Verwirrung. Manchmal kriege ich zumindest die Frage, ja, ihr benutzt Zen Hypervisor, um diese Instanzen oder virtuellen Maschinen zu bauen. Ist es nicht mittlerweile überholt? Könnt ihr da nicht einfach Docker-Container nehmen und den Kunden zur Verfügung stellen? Ich glaube, da gibt es ein Sprichwort, das stammt meiner Meinung nach sogar von den Docker-Entwicklern. Containers do not contain. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Container sind zwar ein schönes Abstraktionsmittel, was mir erlaubt, mehrere Betriebssysteme oder Scheinbetriebssysteme parallel nebeneinander zu betreiben. Es gibt auch eine gewisse Grundisolierung, aber das Security-Modell, das Isolationsmodell zwischen Containern, ist zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht ausgereift. Wenn ich also kritische Kundendaten in verschiedenen Instanzen habe oder Containern habe, möchte vermeiden, dass jemand aus diesem Container ausbricht, dann ist Container im Moment nicht das Mittel der Wahl. Ja. Wenn ich verschiedene Nutzer, verschiedene Kunden auf einem Host in verschiedenen Containern habe, dann ist es im Moment trivial möglich, aus den Containern auszubrechen und auf die Daten der Kunden anderer, also andere Container zuzugreifen. Der Elastic Container Service löst das Problem so, dass ein Kunde immer eine unterlegende Instanz startet und die Instanz dann für die Isolation sorgt, weil das ist dann wieder eine mit Hardware-Virtualisierung entstandene Maschine und die bringt die Sicherheit. Und die Container, die dann in dieser Maschine gestartet werden, sind dann nur leicht voneinander isoliert. Für viele Web-Applikationen zum Beispiel ist das durchaus ein gängiges, sinnvolles Modell, weil diese Container, die können Sie starten, das dauert Millisekundenbereich, je nachdem wie komplex die sind. Eine virtuelle Maschine hochzufahren kann gerne schon mal eine Minute oder zwei dauern, je nachdem wie komplex die ist. Also das ist nichts, was man hochfahren kann, und wenn gerade eine Web-Abfrage reingekommen ist. Also da liegen die Unterschiede zwischen Containern und virtuellen Maschinen. Ja, wenn Sie diese ganzen Instanzen und Container haben, kommen Sie irgendwann in die Bedrulle, das muss gemanagt werden. Weil durch Container zumindest, spätestens durch Container, ist es so billig und einfach geworden, diese Maschinen hochzufahren, dass man sich überlegen sollte, wie kann ich dem Ganzen denn noch Herr werden? Also da braucht man dann DevOps-Tools, da haben wir OpsWorks bei CloudFormation haben wir ein Tool, das uns erlaubt, im Prinzip komplette virtuelle Datencenter als Beschreibung abzulegen und bei Bedarf hochzufahren und wieder runterzufahren. Das geht also dazu, welche Instanzen, welche Typen, IP-Nummern, quasi die gesamte Metainformation, die die Konfiguration eines virtuellen Datencenters beinhaltet, kann ich in so eine CloudFormation-Templates reinpacken und dann auf Knopfdruck starten und auch wieder runterfahren. Das ist gerade bei der größeren Anzahl von Maschinen dann sehr hilfreich. So langsam wird es eng hier auf dem Bild. Da könnte man sagen, das war's, aber leider ist dem noch nicht so. In den letzten Jahren sind mobile Geräte unheimlich populär geworden. Und die haben ihre eigenen Anforderungen. Mobilgeräte führten dazu, dass jeder mittlerweile mehrere davon hat, also ein Telefon, ein Tablet und vielleicht noch einen richtigen PC irgendwo oder ein Laptop. Und da will ich zum einen die Identität dieser Benutzer managen und zum anderen dafür sorgen, dass ich die Daten zwischen denen synken kann. Dafür haben wir innerhalb von Amazon Web Services wieder einen Dienst, der nennt sich Cognito, zur Verfügung gestellt. Mit dem kann man sehr einfache Applikationen entwickeln, um halt Daten zwischen Geräten zu synken. Backends gibt es für alle möglichen Clients, also ob das iOS oder Android ist, ist eigentlich egal an der Stelle. Der Analytics-Bereich ist auch sehr populär im Mobilbereich. Ich will verstehen, wie benutzen meine Kunden meine Programme, und dafür gibt es dann den Analytics-Bereich und Notifications, auch sehr populär, Push-Notifications. Ich möchte meinen Kunden aktiv Datenmeldungen schicken, die sie dann empfangen können. Dafür gibt es einen Push-Service, der von uns hat den großen Vorteil, dass der eigentlich weltweit funktioniert und unabhängig vom Betriebssystem des Endgeräts. Das ist einer der Gründe, die das sehr populär gemacht haben. Da gibt es sicherlich auch andere Alternativen, aber wir glauben, dass unserer da sehr solide und weltweit verfügbar ist. Ja, auch jetzt könnte man sagen, naja, so langsam wird es jetzt wirklich voll. Gibt es noch mehr? Ja, gibt es. Bei den mobilen Geräten hat sich der Trend entwickelt, dass durch das Synchronisieren der Daten eigentlich so ein Gerät zu einem Wegwerfgerät geworden ist. Die Administration eines Mobilfunkgeräts oder eines Tablets ist ja, weitestgehend vollautomatisiert worden. Da administriert man eigentlich nicht mehr sehr viel. Wenn man sein Telefon durch ein neues ersetzt, im Idealfall loggt man sich mit seinem Account ein und dann anschließend sorgt der Startprozess dafür, dass alle Apps, die man installiert hatte, wieder installiert werden, dass alle Daten, die man vorher hatte, wieder da sind, etc. Das macht die Administration sehr einfach. Wie wäre es, wenn man dieses Konzept jetzt auch noch auf den klassischen Desktop überträgt? Eine gute Idee, haben wir gehabt, waren wir sicherlich auch wieder nicht die Ersten, aber wir haben vor kurzem angekündigt, dass wir halt auch Desktop-Dienste in der Cloud zur Verfügung stellen. Das muss man sich so vorstellen, dass der klassische Laptop oder PC oder auch das Tablet oder auch das Mobiltelefon, wenn man sich das antun möchte, quasi zum Ein- und Ausgabegerät zur Konsole wird und der Desktop selber, ob das jetzt, im Moment unterstützen wir nur Windows, läuft dann in der Cloud und man kann sich's nutzen. Andere Betriebssysteme werden sicherlich noch folgen. Aber im Moment haben wir uns da auf Windows beschränkt. Jo, gut, das ist eine Cloud. Unabhängig von den ganzen Diensten gehört aber noch mehr dazu, weil die Verfügbarkeit, die Zuverlässigkeit und auch die Kontrolle ist sehr wichtig. Die Amazon Cloud besteht im Moment aus 11 Regionen. Diese kleinen Sternchen, die man hier sieht, sind jeweils Regionen. Eine Region besteht aus mehreren Verfügbarkeitszonen. So eine Verfügbarkeitszone ist im Prinzip das, was man heutzutage ein Datacenter nennen würde. Also eine Region hat immer mehrere Datacenter. Wer hier so ein bisschen nachrechnet, kommt schnell darauf, dass es mindestens 2 Verfügbarkeitszonen in jeder Region gibt. Einige Regionen sind ein bisschen größer. Das bieten wir den Kunden an und zusätzlich die Garantie, dass bei katastrophalen Fehlern maximal eine Verfügbarkeitszone der Region betroffen ist. Das heißt, wenn ich meine Applikation so entwickle, dass ich mit Clustertechniken oder Fallover dafür sorge, dass jeweils mein Dienst immer noch weiterlaufen kann, solange nur eine Region, eine Zuverlässigkeitszone ausfällt, dann bin ich immer noch einsatzfähig. Die Data Center innerhalb einer Region stehen so eng aneinander, dass es eigentlich problemlos möglich ist, Daten online immer zu replizieren. Man kann also da nicht in die Patrouille, dass man da unerhoffte Latencies hat. Was auch geht, ist, dass man natürlich Daten über die Regionen repliziert. Die sind aber weiter auseinander in der Regel. Das heißt, das wird ein bisschen komplizierter. Was wir übrigens nicht tun, sind ungefragt Daten von einer Region in eine andere zu verschieben. Bei Neuestem haben wir auch den Punkt da relativ zentral in Frankfurt. Das heißt, wenn Sie Daten in Frankfurt abspeichern, dann bleiben die auch in Frankfurt. Ich erwähne das deshalb, weil die Clouds so ein bisschen in Verrufenheit geraten sind, dadurch, dass es eine ganze Reihe Services gibt, die genau diesen Aspekt hier wieder wegnehmen. Wenn man also so ein klassisches Cloud Drive benutzt, dann macht man Sync und dann sind die Daten in der Cloud. Wo die sind, weiß keiner. Wenn man mit dem Amazon Web API oder den REST APIs kommuniziert, dann muss man immer bei jeder Aktion angeben, mit welcher Region man denn gerade reden möchte. Das heißt, solange man sich da auf die Amazon-eigenen APIs für die Basisdienste beschränkt, stellt man 100% sicher, dass man genau weiß, wo die Daten gelandet sind. Wenn man dem Ganzen noch nicht traut, wir bieten auch Hardware-Verschlüsselungsmodule an, wo man dann sicherstellen kann, dass alle Daten, die auf den Speicherplatten landen, also Speichermedien, Platten sind es das nur noch in Ausnahmefällen, dann, dass die immer verschlüsselt sind und der Schlüssel selber sitzt in Kryptomodulen, worauf nur der Kunde Zugang hat. Ja, dazu haben wir dann noch 53 Edge Locations. Wenn man da auch wieder die Mathematik bemüht, sieht man, dass es ungefähr 2 sind. Ich komme am Ende nochmal zu Fragen. Ja, bitte kurz im Kopf halten. Wir haben nachher noch genug Zeit für Fragen. 53 Edge Locations, das heißt, jede Verfügbarkeitszone ist auch noch mit 2 völlig unabhängigen Netzwerkverbindungen angeschlossen. Das ist insofern wichtig, weil man natürlich vermeiden möchte, dass der berühmte Bagger kommt, die Leitung kappt, was tatsächlich immer wieder vorkommt. Man sollte sich da also keine Illusionen machen. Und deshalb sind die meisten, sind eigentlich alle Datencenter immer mit mindestens 2 Leitungen angeschlossen. In vielen Fällen sind es sogar auch noch mehr. Wenn die dann innerhalb einer Region gehen, haben wir zum Teil auch noch Interregional Connections, die wir selber verwalten. Das heißt, da sind also gerade die großen Regionen, die älteren wie US East zum Beispiel, die sind also hochgradig vernetzt. Da kann rein datenverbindungsmäßig eigentlich kaum noch was passieren. Ja, gut, das die Infrastruktur. Jetzt möchte ich gerne zu dem Teil kommen, der mir etwas näher ist, wofür ich verantwortlich bin. Und das ist zum einen das Betriebssystem, das wir verwenden. Dass die Amazon Cloud weitestgehend auf Linux basiert, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wir verwenden derzeit Xen als Hypervisor für die EC2 Virtualisierung und haben unser eigenes Amazon OS, das nichts anderes als ein normales Linux ist, das wir vor Urzeiten mal von Red Hat Enterprise Linux 5 abgeleitet haben, als Red Hat sich mit RHEL 6 von Xen getrennt hat und dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt haben. Und das ist zum einen das, was wir einsetzen, zum anderen aber auch das, was wir den Kunden anbieten. Wenn Sie eine EC2-Instanz, also so einen Compute-Rechner in der Cloud starten, müssen Sie mindestens 2 Fragen beantworten. Welchen Instanztyp wollen Sie haben? Der Instanztyp gibt sowas wie, wie viele Kerne will ich haben, wie viele Rechnerkerne, wie viel CPU-Taktfrequenz soll ich haben, wie viel Speicher, Hauptspeicher ich haben möchte. Dann noch so einige andere Dinge wie Spezialfeatures, Grafikkarten etc. Dafür haben wir eine ganze Reihe von Instanzen zur Auswahl. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, welches Betriebssystem möchten Sie drauf starten? Vorausgewählt ist immer Amazon Linux. Das ist das, was wir glauben, ist das am besten optimierte. Aber wir bieten eigentlich auch eine riesige Anzahl von anderen Betriebssystemen an. Also wenn Sie jetzt Amazon Linux ist, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, wenn es von Red Hat Enterprise Linux abgeleitet ist, ist RPM-basiert. Wer lieber ein DEP oder Debian Package System basiertes System haben will, kann also auch ein Debian oder ein Ubuntu starten, das ist also auch überhaupt kein Problem. Und selbst ja, Windows etc. ist auch supported. Ich habe die Zahl der AMIs, der Amazon Machine Images, nicht im Kopf. Ich glaube, irgendwo im Bereich 50.000 liegen wir mittlerweile. Das sind also vorgefertigte Basisbetriebssystem-Images, aus denen man auswählen kann. Falls jemand hier in den Bereich Service Provider oder Ähnliches rein will, man kann innerhalb der Amazon Cloud auch Third-Party-Software da draufpacken und lizenzieren. Die wird dann per Use quasi abgerechnet. Also wer eigene Software, eigene Dienste als AMI-Kunden zur Verfügung stellen kann, kann das innerhalb der Amazon Cloud durchaus machen. Baut so ein AMI und dann wird halt ein gewisser Prozentsatz, den man vereinbaren kann, von der Instance-Usage-Gebühr abgezogen und dann an den Ersteller dieses AMIs weitergeleitet. Amazon Linux ist kostenlos, dementsprechend sind die Amazon Linux-Instanzen zusammen mit denen für alle freien Betriebssysteme eigentlich die günstigsten. Für alle anderen fallen in der Regel Zusatzkosten für die Betriebssystemlizenz oder eventuell darin enthaltene Software noch an. Ja, Amazon Linux bietet eigentlich alles das, was man heutzutage von einer Enterprise-Distribution erwartet. Wir versuchen sehr stark noch binärkompatibel zu Red Hat Enterprise Linux zu sein, also derzeit Red Hat Enterprise Linux 7. Das heißt, dass Pakete, die für Red Hat Enterprise Linux 7 oder in früheren Amazon Releases RHEL 6 gepackt worden sind, sollten eigentlich problemlos auch auf Amazon Linux installierbar und nutzbar sein. Dementsprechend auch Anleitungen etc., die es im Internet gibt, sollten also auch problemlos verfügbar sein. Es gibt mittlerweile allerdings einige leichte Unterschiede. Wir haben uns da im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Wir stehen kurz davor, wieder eine Release zu machen. Amazon Linux wird zweimal im Jahr veröffentlicht. Einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Das Frühjahr haben wir jetzt so bald. Nächste Woche gibt es eine neue Version von Amazon Linux. Wir nennen die dann 2015.03 für März. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal was gemacht, was eigentlich, zumindest soweit ich weiß, auf anderen Distributionen noch nicht verfügbar ist. Und zwar unterstützen wir für eine ganze Reihe von relativ populären Laufzeitumgebungen wie Python, Ruby, PHP, die Liste ist nicht vollständig, sind noch ein paar mehr, eine größere Anzahl von Versionsvarianten. Das heißt jetzt nicht nur, dass ich in Ruby 2.0, 2.2 oder 1.9 als Paket da habe, sondern das heißt auch, dass ich die alle gleichzeitig installieren kann. Und zwar nicht nur die Randzeit, die Laufzeitumgebung, sondern ich kann da auch für das ganze Set von Library Packages jeweils für jede Version auswählen und parallel installieren. Mittels Alternatives kann ich den Default einfach ändern. Man kann aber auch einfach die ganzen parallelen Installationen machen und dann entsprechend beim Aufrufen des Interpreters sagen, okay, jetzt möchte ich Ruby 2.0 haben oder Ruby 2.2 oder bei Python ist es noch etwas gravierender, die Unterschiede. Das geht also alles. Ich glaube, das gibt so noch nicht bei Distributionen. Da sind wir wahrscheinlich jetzt erstmals führend in dem Bereich. Es ist wichtig für Leute, die Web-Applikationen entwickeln. Da ist es häufig so, dass, für diese Komponente brauche ich aber Python sowieso und für die andere brauche ich aber jetzt schon das neueste Python 3.4. Ja, und jetzt? Das ist immer schwer zu handhaben. Man kann dann wieder mit Containern spielen und irgendwelche anderen Tricks machen, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn das alles schon im Basis-Image geht. Übrigens, Container geht natürlich auch, komme ich gleich nochmal dazu. So, Amazon ist schnell gewachsen und ich möchte noch ein bisschen Einblick geben, wieso das eigentlich der Fall ist. Das ist, was wir bei Amazon als Flywheel of Innovation nennen, also das Schwungrad der Innovation. Wenn man es schafft, zu wachsen und dadurch mehr Kunden anzuziehen, braucht man zwangsläufig mehr Infrastruktur. Das ist jetzt relativ offensichtlich. Wenn ich mehr Kunden habe, die Instanzen laufen lassen möchte, muss ich mehr Rechner kaufen oder mehr Storage zur Verfügung stellen oder mehr Netzwerkkomponenten etc. Das Schöne ist, je mehr ich einkaufe, desto mehr kann ich die Preise kontrollieren. kennt man auch, wenn ich 5 Dinge von irgendwas kaufe, habe ich einen gewissen Preis. Wenn ich beim gleichen Händler 50 kaufe, kriege ich in der Regel irgendeinen Discount. Dann wird es günstiger in der Menge. Das ist bei Hardware nicht anders. Was noch dazu kommt, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann kann man die Rechner auch nicht so kaufen, wie sie sind, sondern dann kann man sich mit dem Händler oder Hersteller hinsetzen und sagen, okay, das gefällt mir eigentlich nicht, was du da baust. Wie wäre es, wenn du so und so und so baust? Weil das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und das hätten wir gerne so. Ab einer gewissen Absatzmenge geht das alles. Das heißt, man kommt da in diese Economy of Scales rein und hat Möglichkeiten, die man so im klassischen Datacenter-Bereich plötzlich gar nicht mehr hat. Das alles führt dazu, dass ich insgesamt niedrige Kosten bei der Erstellung der Infrastruktur habe. Und jetzt ist es so, Amazon ist natürlich schon in einem klassischen Gebiet tätig, wo die Marge nie sehr groß war. Das heißt, die ganze Firma ist von Geburt an quasi auf das Arbeiten mit dünner Marge getrimmt. Und dementsprechend haben wir das auch in Amazon Web Services nicht anders gehandelt. Wenn wir Einkaufsvorteile haben bei der Erstellung der Infrastruktur, geben wir das wieder an unsere Kunden weiter. Und zwar ganz bewusst, weil mit günstigeren Preisen gibt es wieder mehr Kunden. Und da schließt sich dann so langsam der Kreis wieder, weil mit mehr Kunden habe ich dann auch wieder mehr Benutzung. Und dieses Schwungrad funktioniert eigentlich seit 2006 sehr gut und hat uns erlaubt, seitdem 47 Mal die Preise zu reduzieren. Was jetzt langsam eine Region erreicht hat, wo man sich wirklich ernsthaft fragen muss, wenn man einen eigenen Datacenter hat, ob der wirklich noch ökonomisch günstig ist, ob das noch sinnvoll ist. Das Hauptargument, was ich da höre, ist oft Kontrolle. Man möchte nicht seine Daten, seine Applikationen in einer von einer irgendwie gearteten Drittorganisation kontrollierten Umgebung laufen lassen, kann ich voll verstehen. Wenn man dann aber nachbohrt und den Leuten mal auf die Zähne fühlt, dann ist es oft so, in Wirklichkeit sind die nämlich genau wieder diese Klasse von Kunden, die eigentlich Amazon haben möchte. Die sind kein klassischer IT-Shop, die sich hauptsächlich mit dem Betreiben von IT-Infrastruktur beschäftigen, sondern die haben irgendein anderes Geschäftsmodell, mit dem sie Geld verdienen. Und die Tatsache, dass sie dann doch noch ein Rechenzentrum brauchen, ist halt irgendwie so ein lästiger Nebeneffekt. Und weil das ein lästiger Nebeneffekt ist, haben sie sich irgendeinen Serviceleister irgendwo organisiert, der ihnen versprochen hat, oh, pass mal auf, dein schönes Rechenzentrum hier kann ich komplett verwalten. Gar kein Problem, du zahlst mir ein bisschen Geld und ich sorge dafür, dass dein Rechenzentrum läuft. Wenn ich den Schritt gemacht habe, dann habe ich eigentlich das Schlechteste von beiden Welten. Ich zahle die teure Hardware, ich sitze auf dem ganzen Stack und kann das ganze Elastic Computing kaum nutzen und ich habe die Kontrolle auch abgegeben. Wenn man da ist, sollte man sich wirklich überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, dann tatsächlich den Weg konsequent zu gehen und in der Cloud dann die vollen Vorteile mitzunehmen. Hier noch kurze Slide, die so ein bisschen zeigt, wie Amazon Web Services jetzt nicht von der Größe gewachsen ist, sondern von den Features. Im Wesentlichen da nur diese die gelben Pluszahlen interessant, die zeigt, dass wir eigentlich im Moment auf so einem fast exponentiellen Wachstum sind. Also wir wachsen so schnell, dass wir immer wieder neue Dienste dazufügen können und damit immer wieder neue Möglichkeiten für unsere Kunden schaffen, ihre Probleme einfacher zu lösen. Das ist das Hauptziel, was wir da haben. Gut, so, Docker. Container sind sehr hip. Ich habe ja schon erklärt, wo der Unterschied zwischen Containern sind. Möchte ich hier jetzt mal als Beispiel für diese Innovationsfähigkeit, die wir haben, anführen, weil es halt ein Thema ist, was mittlerweile in aller Munde ist. Docker ist noch nicht wirklich alt. Ich glaube, es ist noch keine 2 Jahre alt, wenn ich da richtig bin, informiert bin. Vor einem Jahr haben wir bereits Docker in die 2014-03 Release aufgenommen. Das war die erste Release, wo wir gedacht haben, naja, so langsam wird es stabil. In der vor kurzem angesprochenen 2015.03, also der Release nächste Woche, wird die 1.5er-Version drin sein. Seitdem hat sich einiges getan. Zeigt so ein bisschen auch, dass wir versuchen, die neueste Technik immer möglichst schnell auch den Kunden wieder zur Verfügung zu stellen. Aber keine Angst für die, die dann sagen, oh, meine Applikation läuft ja eigentlich schon. Ich will nicht, dass ihr eigentlich ständig an den Paketen dreht. Wer da Stabilität haben möchte, der kriegt auch Stabilität. Durch dieses Optionsschema, was wir haben, kann man dann einfach sagen, okay, ich brauche das Neue nicht, dann installiere ich mir das Neue einfach nicht. Also das geht schon. Wir versuchen da einen ganz guten Kompromiss zwischen Langzeitstabilität auf der einen Seite zu kriegen und, naja, Innovationsmöglichkeiten. Weil wenn man mit den Kunden redet, kommt man immer wieder zu zwei interessanten Punkten in der Diskussion. Wenn gerade irgendwas Neues geplant wird, eine neue Web-Applikation, ein neuer Service entwickelt wird, dann ist vielfach der Wunsch, jeweils die neueste, schickste Technologie zu verwenden. Das, was gerade aktuell ist, die neuesten Versionen von X, Y und Z. Sobald das Ding läuft, erzählt der gleiche Kunde, Moment, nichts mehr anfassen, muss alles stabil laufen. So, und wenn man mehr als einen Kunden hat, kommt man schnell in das Problem, das ist sehr diametral, was der Kunde da möchte oder die Kunden da möchten. Und da muss man schon versuchen, die Enterprise-Distributionen haben das schon seit längerer Zeit versucht. Ich glaube, die klassischen Modelle, wie SUSE und Red Hat sie fahren, zumindest in der Anfangsphase, waren da etwas zu statisch. Ich kann da sagen, ich habe bei SUSE damals SUSE Enterprise Linux entwickelt. Das Modell war einfach noch ein bisschen zu statisch. Da waren wir sehr stark beeinflusst von einigen Kunden, die aus der Mainframe-Welt kamen und da wirklich sehr lange Zeithorizonte hatten. Und das führte dazu, dass man irgendwann Probleme hatte. Ah ja, aber meine neue Hardware hier hat den neuesten Intel-Prozessor, wird aber leider noch nie unterstützt. Was mache ich denn jetzt? Ja, neues Kernel rein. Ah, aber wenn ich einen neuen Kernel installiere, verliere ich die Zertifizierung. Das ist auch blöd. Ja, und gut, dieses Problem speziell haben wir nicht ganz so, weil wir virtuelle Maschinen zur Verfügung stellen. Da ist das nicht immer zwingend wichtig, den letzten Kernel zu haben. Trotzdem muss man gucken, dass man da möglichst eine gute Balance findet. Und notfalls kann man ja jetzt mittlerweile auch Docker einziehen und wenn man jetzt die Dynamik auf der Libraries-Seite hat oder auf der ich sag mal höheren Services, Datenbanken etc., dann kann man mit Docker das relativ gut auch abfangen. Wir stellen es zur Verfügung einmal in der Basisform als AMI. Das ist die Do-it-yourself-Form, also Docker zum Selberkleben. Man kann also Docker ganz einfach mit den klassischen Hilfsmitteln auf dem Amazon Linux AMI benutzen. Das AMI ist unser Machine Image, also das, die Festplatte, die Sie booten innerhalb einer Instanz. Wer das etwas weniger rustikal haben möchte, dem bieten wir seit November letzten Jahres den Elastic Container Service an. Das ist im Prinzip ein schönes Web-Frontend um Docker herum mit ein bisschen Orchestration, sodass man also die Container hoch und runter fahren kann, so nach Bedarf mit unserem CloudWatch-System, wo man halt die Auslastung seiner Container überprüfen kann, kann man da auch sehr viel automatisieren. Für Elastic Beanstalk, eine Programmierumgebung oder Laufzeitumgebung, kann man das auch machen. Und OpsWorks ist unser DevOps-Tool. Da kann man also diese Container alle managen. Wer das möchte, hat also OpsWorks mittlerweile auch Container-Support. Gut, so, dann komme ich jetzt so langsam auch schon zum Ende. Viele werden sich jetzt gefragt haben, wieso ist denn Amazon in Deutschland? Und wieso erzählt mir jemand, der offensichtlich Deutsch relativ brauchbar spricht, dass er für die Instanzen verantwortlich sind? Immerhin ja nur eine der Core-Komponenten von der Amazon Cloud. Es ist tatsächlich so, dass ein Großteil der Entwicklung von Amazon Web Services außerhalb der USA stattfindet. Das ist zwar nicht wirklich bekannt, aber es ist Tatsache, dass zum Beispiel die Container, Betriebssysteme, der Hypervisor zum Großteil hier in Deutschland, in Dresden entwickelt wird. OpsWorks, das Tool zum Verwalten, kommt aus Berlin. Die gesamte Cloud-Management-Infrastruktur von AWS kommt aus Kapstadt in Südafrika. Seattle ist immer noch gut vertreten, also keine Sorge, da sind auch noch eine ganze Reihe von Leuten. Aber Amazon ist tatsächlich viel internationaler, als es offensichtlich wahrgenommen wird bei vielen Leuten. Wir sind allerdings auch noch nie allzu lange da. Der Amazon Development Center wurde vor 2 Jahren gegründet und wir haben mittlerweile Entwicklungsstandorte in Aachen, in Berlin, Dresden habe ich schon erwähnt und München, üblicherweise ja auch immer gern genommen bei amerikanischen Firmen. München ist nebenbei natürlich auch noch der Hauptstandort für die Retail-Organisation. In Deutschland haben wir 2 Kernbereiche mittlerweile, die wir abdecken. Zum einen halt die Kernel-Entwicklung und Betriebssystementwicklung. Das ist überwiegend Dresden. In Berlin haben wir neben OpsWorks eigentlich auch noch einen anderen großen Schwerpunkt, Machine Learning. Machine Learning ist das, was man früher mal künstliche Intelligenz nannte. Ist mittlerweile sehr stark in die Praxis übergegangen, wird bei uns zum Beispiel verwendet, um im Webshop diese Empfehlungen zu machen. Diese Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, Informationen kriegen. Das ist so ein klassischer Anwendungsbereich von Machine Learning zum Beispiel. Wird aber durchaus an vielen anderen Stellen auch noch verwendet. Da sitzt das Kernteam in Berlin. Jo, zum Schluss noch, wir haben vor 2 Jahren angefangen. Letztes Jahr habe ich eine weitere Etage in Dresden dazugenommen, weil wir schon keinen Platz mehr hatten. Wir wachsen weiter, falls jemand von Ihnen Interesse an einem Job hat. Wir haben am Stand unten in der Eingangshalle entsprechende Flyer mit Stellenbeschreibungen und der Kontaktinformation, also wer da Interesse hat. Ich glaube, ich habe auch genau hier zum Mitschreiben, wer jetzt kein Handy für den QR-Code passend zur Verfügung hat. Wie gesagt, unten am Stand kann man auch noch einen Flyer mitnehmen, da steht es auch drauf. Wer jetzt generell Interesse hat und AWS noch nicht benutzt hat, dem möchte ich ans Herz legen, mal den sogenannten Free-Tier auszuprobieren. Das ist im Prinzip eine Instanz, die Sie für 1 Jahr lang kostenlos nutzen können. Wir haben auch noch S3-Zugriff kostenlos mit da drin, 5 GB und 20.000 Put- und Get-Operationen. Also schon einiges, um mal loszulegen. Wer das schon mal vor einer ganzen Weile ausprobiert hat, da hatten wir noch die T1-Micro-Instanzen im Free-Tier drin, die bei heutigen Standards etwas langsam sind. Sich da nicht von abhalten lassen. Mittlerweile sind die T2-Instanzen gekommen und die sind deutlich schneller. Also eine Free-Tier-Instanz ist ein, ich glaube, 2,7 Gigahertz-Rechner, mit 1 GB Speicher und IBS als Storage System, das sind also SSD-basierte Block Storage Devices. Also die sind schon relativ zügig. Ja, gut. Wie gesagt, 1 Jahr kostenlos nutzbar und da kann man mal erste Erfahrungen gewinnen. Damit bin ich erstmal am Ende meines Vortrags. Gibt es Fragen? Ja, wobei ich das so nie ganz akzeptieren möchte. Wenn ich als Kunde ein Performance-Profil von dieser Leistung EBS erstellen möchte, dann kann ich das tun, ob das Open Source ist oder nicht. Das kann man jederzeit machen. Ich nehme jetzt auch an, die Messung ist noch erfolgt, bevor wir die neueste Inkarnation von EBS announced hatten. EBS in der Form bis vor ungefähr einem Jahr hatte tatsächlich gewisse Performance-Probleme. Mittlerweile geben wir IOPS-Garantien für die EBS-Volumes an. Das heißt, wenn man die neueste Version von EBS verwendet und ich glaube, das ist mittlerweile Default für alle modernen Instanztypen wie C3, C2, R3 etc., dann kriegt man tatsächlich eine deutlich bessere Performance, weil die mittlerweile alle nur noch auf SSD-Storage basieren. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob es sinnvoll ist, dass die nötige Software dafür zu open-sourcen, aber ich hatte ja schon angedeutet im Vortrag, die Software allein macht es eigentlich nicht. Die Cloud von Amazon sieht von der Hardware her sehr anders aus als das, was man so im Geschäft kaufen kann. Und alleine die Software zu haben, bringt einem nicht viel, weil nachbauen kann man das nur dann, wenn man auch die Hardware nachbaut. Ich weiß, da gibt es andere Internetfirmen, die ihre gesamte Infrastruktur, auch die Hardware open sourcen. Das ist aber nicht im Moment Amazons Businessmodell. Ich glaube, das würde das Problem nicht lösen, weil man kann es als Kunde, selbst wenn man die Software dafür hat oder den Source Code dafür hat, ja nie wirklich fixen. Was man will, und ich hoffe, den Weg haben Sie vielleicht auch schon versucht, ist, sich dann tatsächlich mit unserem Support in Verbindung zu setzen und zu sagen, hey, ich habe hier diesen Use Case, der Anwendungsfall passt nicht zu der Performance, die ich sehe, könnt ihr mir helfen, ist das ein Problem? Weil, ganz ehrlich, auch unsere Cloud ist nicht ohne Probleme. Wir können nicht jeden Use Case in unseren Qualifizierungen abdecken. Bei sowas Komplizierten wie Storage Devices, da gibt es immer wieder irgendwelche Sonderfälle, wo es sehr schwer ist, dann nachzuvollziehen, was passiert denn da. Machen wir aber gerne. Also bitte einfach mal mit dem Support in Verbindung setzen und sagen, hier, am besten irgendein reproduzierbares Beispiel zur Verfügung stellen, dann gucken wir da gerne drauf und versuchen das Problem auch zu lösen. Weil da ist dann den Kunden mehr mitgeholfen, als dass sie den Hinweis kriegen, ja, fix the source. Wir wollen eigentlich, dass der Kunde glücklich ist und für seine Anwendung die Cloud funktioniert. Wenn alle unsere Kunden Webshop-Provider wären, dann hätten wir sicherlich ein Problem. Zum Glück haben wir eine sehr diversifizierte Kundenstruktur mittlerweile. Sowohl was die Art der Use Cases angeht, als auch was die Regionalität angeht. Das heißt, über die Welt verteilt haben wir ganz verschiedene Usage-Kurven, die auftreten. Und bei einer globalen Infrastruktur kann man das wesentlich besser abfangen. Es sei denn, Sie möchten das, ja. Wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie das nicht. Und Sie sollten auch eigentlich nicht in Skalierungsprobleme laufen, weil das ist halt die Garantie, die wir geben als Cloud-Provider. Wir kaufen Hardware. Ja, ja, wir haben also, wie hier schon erwähnt, Sie haben drei Pricing-Modelle im Compute-Bereich. Sie können zum einen die On-Demand-Lösung nehmen. Das ist die teuerste normalerweise, wo Sie halt den Rechner dann bezahlen, wenn Sie ihn nutzen. Und wenn Sie ihn nicht mehr benutzen, fahren Sie ihn runter und kostet nichts. Das ist Stundengranularität, das ist relativ einfach. Alternativ bieten wir sogenannte Reserved Instances an. Das heißt, Sie committen sich für ein Jahr oder länger, so eine Instanz zu nutzen. Und dann wird der Preis deutlich günstiger. Die dritte Möglichkeit ist Spot. Alles das, was wir an Überkapazität haben, was gerade nicht genutzt wird, schmeißen wir auf diesen Spotmarkt und da gibt es einen dynamischen Preisfindungsmechanismus, ein Angebot-Nachfrage, der dann den Spotpreis kontrolliert. Der geht gelegentlich sogar schon mal über den On-Demand-Preis rüber. Weiß nicht warum, aber die Börse habe ich auch noch nicht verstanden. Da kann man dann auch unter Umständen noch sehr günstig an Rechenleistung kommen, wenn man denn keine harten Bedingungen anhat, wann die Rechnung durchgeführt wird. Also wer irgendwelche Transcoding-Jobs hat, die irgendwie in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen gemacht werden müssen, aber wann die genau sind, keine harten Anforderungen hat, ist mit Spot super günstig dabei, weil dann kann man für ein Zehntel oder noch weniger des Preises die gleiche Rechenleistung kriegen. Das gibt es also auch. Gut, noch eine. Die Version wird eigentlich derzeit beliebig lange supported. Wir sind noch nicht zu dem Punkt gekommen, wo wir sagen, wir announcen, dass sie deprecated ist. Das werden wir wahrscheinlich nicht ewig durchziehen können. Ja? Naja, wir setzen darauf, dass viele unserer Kunden dieses Rolling-Modell verwendet. Das heißt, es werden dann auch immer wieder neuere Versionen zur Verfügung gestellt von den Paketen und dann wechseln die Kunden auf die neuen Versionen. Wir haben kein Commitment für, wie lange wir das machen derzeit. Das wird sich in nächster Zukunft irgendwann wahrscheinlich mal ändern, weil wir tatsächlich viele Kunden verlangen, ich will ein Commitment, ich will eine harte Zahl haben. Sagt mir, nach 3 Jahren gibt es keinen Support mehr, nach 5 Jahren gibt es keine Security-Updates mehr, irgendwas in der Art. Muss man sehen, wird sicherlich auch kommen. Im Moment ist tatsächlich die Lebensdauer von Amazon Linux noch nicht so lang genug, dass wir sagen, wir müssen irgendwas abkündigen. Ja, da hinten noch, und dann müssen wir aber irgendwann Schluss machen. Der Upgrade von Version zu Version zu Version sollte eigentlich problemlos gehen und wird von uns unterstützt. Ja, okay, noch eine Frage. Dann müssen wir aber wirklich Schluss machen. Ja, wir haben, seitdem wir Frankfurt gestartet haben, im, ich glaube, Oktober war das letzten Jahres, sukzessive mehr und mehr Dienste da hochgeschaltet. Das ist einfach ein logistischer Akt, den wir da verbringen müssen. Bis auf wenige Ausnahmen werden wahrscheinlich fast alle Dienste in Frankfurt über kurz oder lang auch verfügbar sein. Also der Plan ist tatsächlich da. Das ist aber einfach eine logistische Mammutaufgabe, die entsprechenden Dienste da alle dann anbieten zu können. Es gibt zum Teil dann auch noch rechtliche Komplikationen für die etwas komplexeren Dienste. Da muss man dann die Nutzerbedingungen in Deutsch etc. Also es ist nicht ganz so trivial wie, na, schieb doch ein paar Bits rüber und schalte den Prozess an. Also da muss ich leider noch ein bisschen Geduld bitten. Aber der Plan ist, dass fast alles auch in Frankfurt komplett zur Verfügung steht. Okay, vielen Dank. Wenn Sie noch Fragen haben, wie gesagt, unten im Mittelgang gibt es einen Amazon-Stand. Da können Sie mich gerne oder einen meiner Kollegen fragen. Da bin ich gerne bereit, auch noch zu antworten. Vielen Dank.